Wer zu denen gehört, die vorausdenken und vorausplanen, der hat ganz sicher schon mit den ersten Weihnachtsvorbereitungen begonnen. Beleuchtung installiert, eine Liste mit den nötigen Besorgungen erstellt, überlegt, wer noch einen Gruß zum Fest erhalten soll, für wen vielleicht noch ein Geschenk besorgt werden muss. Weihnachtsgebäck duftet schon durch das Haus und das sind die Vorbereitungen, mit denen in der Regel die Wochen vor dem Weihnachtsfest gefüllt sind. Vorbereitung. Im heutigen Predigttext erinnert Jesus uns daran, der Advent, die Vorbereitungszeit hat noch eine andere Dimension. Eine andere Dimension als die unserer traditionellen weihnachtlichen Vorbereitungen. Jesus spricht vom Advent, von seiner Ankunft nicht rückwärts gewandt, als Erinnerung an sein erstes Kommen in Bethlehem, sondern ihm geht es darum, uns vorzubereiten auf seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Für diesen Advent und insbesondere für seine Vorzeichen will er uns rüsten, damit wir in den damit verbundenen Turbulenzen einen klaren Blick behalten und uns nicht irritieren lassen. Wir lesen aus dem Lukasevangelium Kapitel 21, das Kapitel, aus dem auch der Wochenspruch für diese Woche stammt, Lukasevangelium Kapitel 21 von Vers 25 bis 33. Lukas 21, 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen werden, über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selbst, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Jesus spricht in diesem Abschnitt hier von seinem zweiten Advent, seinem Kommen am Ende der Zeit. Wir wollen drei Aspekte bedenken bei dem, was er hier sagt. Der erste: Himmel und Erde realistisch sehen, sie vergehen. Der zweite: Jesu Worte aufmerksam hören. Und der dritte: den Erlöser erwarten. Himmel und Erde realistisch sehen, sie vergehen. Im physikalischen Sinn haben wir Himmel und Erde in unserer Zeit schon aus einer anderen Perspektive sehen gelernt. Auch bei der einen Bildunterlegung, bei dem ein Lied, wurde das eben erkennbar. Anders als Menschen früherer Generationen. Seit gut 50 Jahren gibt es Aufnahmen unseres Planeten aus dem Weltall. Zum ersten Mal vor 50 Jahren, als Apollo 8 um den Mond kreiste, haben wir einen Blick von außen sozusagen auf unsere Erde bekommen. Und das hat sich dann durch die Satelliten und weite Weltraummissionen fortgesetzt. Diese Aufnahmen lassen uns etwas von der Schönheit und von der Einzigartigkeit unseres Planeten ahnen. Aber sie machen uns auch bewusst, unser kleiner Planet ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Er fliegt mit unzählig vielen anderen Sternen durch das Weltall. Und wie lange wird das noch so gehen? Kein Mensch vermag das zu sagen. Unsere Erde ist nicht so fest und unvergänglich, wie man manchmal denken könnte, wenn man den winzigen Zeitraum eines Menschenlebens, ein paar Jahrzehnte, gegen das Universum anlegt als Messlatte. Und genau daran will Jesus hier erinnern. Alles wird vergehen. Himmel und Erde bestehen allein durch das schöpferische und erhaltende Wort Gottes. Das wird uns auf den ersten Seiten der Bibel nahegebracht. Gott spricht, es werde und es entsteht. Immer wieder neu spricht Gott dieses Wort, es werde. Seine Wirkung beobachten wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, was da eigentlich passiert. Seine Wirkung beobachten wir jedes Jahr im Frühling, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht. Oder wenn ein ganz neuer Mensch entsteht durch die Verschmelzung einer winzig kleinen Ei- und Samenzelle, die man im Grunde genommen fast nur unter dem Mikroskop sehen kann. Jedes Mal spricht Gott sein Es werde und es entsteht. Hier lenkt Jesus unseren Blick auf die Tatsache, einmal wird Gott dieses Wort nicht mehr in der Form sprechen und Himmel und Erde werden vergehen. Was wir für dauerhaft halten, weil wir es uns gar nicht anders vorstellen können, das wird eines Tages vergehen. Und das bedeutet, wenn man das weiterdenkt, was uns im Tiefsten eigentlich trägt, ist nicht diese Erde, sondern Gott durch sein schöpferisches Wort. Das Wort, mit dem er Himmel und Erde erhält. Es werde und es entsteht. In der Antike stellten Menschen sich Erde und Universum ja ganz anders vor als heute. Aber schon damals lenkt die Bibel den Blick auf die tieferen Wahrheiten, die tiefere Wahrheit, die nicht veraltet, egal wie gerade das aktuelle wissenschaftliche Weltbild aussieht. Das hat sich ja in den letzten Jahrtausenden immer wieder verändert. Im Psalm 139 wird gesagt, von allen Seiten umgibst du mich. Und damit sagt der Beter bereits vor tausenden von Jahren, du staunenswerter Gott bist es, der mich trägt. Du umgibst mich von allen Seiten, ich bin von dir umgeben, eingehüllt. Für die Menschen der Bibel ist Gott nicht irgendwo fern in einem Götterhimmel, während wir hier halt unten auf der Erde existieren. Das war die gängige Vorstellung bei den damaligen antiken Völkern. Die Bibel durchbricht dieses Denken schon damals und bezeugt, Gott, der Schöpfer und Erhalter, ist uns nahe. Er umgibt uns, er hüllt uns ein. Der Apostel Paulus sagt es einmal so, in ihm leben, weben und sind wir. Oder in einer anderen Übersetzung, in ihm leben wir, bewegen uns und sind wir. Das ist mit unserem Verstand nicht zu fassen und das ist das große Problem, was wir haben, weil wir Gott nicht sehen können. Die Bibel unterscheidet zwischen der für uns sichtbaren und der für uns unsichtbaren Welt. Und wenn ein Mensch hier stirbt, so wie wir das gestern nachvollzogen haben, dass wir Abschied nehmen mussten von jemandem, so heißt das, dieser Mensch verlässt diese sichtbare Welt und wir bleiben an der Grenze stehen. Und uns ist diese unsichtbare Welt noch verborgen. Jesus sagt hier, diese sichtbare Welt, Himmel und Erde, die Natur, das, was wir um uns herum wahrnehmen, das wird vergehen. Der Apostel Petrus beschreibt es in seinem zweiten Brief, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach Gottes Verheißung. Mit dieser sichtbaren Welt wird es zu Ende gehen. Die unsichtbare Welt ist die bleibende neue Welt Gottes. Und Paulus sagt es im zweiten Korintherbrief so, wir richten unsere Aufmerksamkeit nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jesus will uns damit die Augen öffnen, damit wir diese Welt wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Etwas, was vergehen wird. Sie kann und wird niemals einen letzten Halt bieten. Es geht Jesus nicht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern es geht ihm darum, uns bei aller Verunsicherung, die das auslöst, daran zu erinnern, bleibt ausgerichtet und haltet fest an dem, was wirklich tragfähig und fest bleibt, was auch im Vergehen durchhält, Gott und sein Wort. Advent ist die Einladung, immer wieder neu uns den Blick schärfen zu lassen für das, was wirklich wichtig ist und uns daran zu orientieren. Himmel und Erde realistisch sehen, sie vergehen. Der zweite Punkt, Jesu Worte aufmerksam hören. Das ist deshalb wichtig, weil das, was Jesus sagt, nicht aus der sichtbaren und damit der vergehenden Welt stammt. Seine Worte kommen aus der bleibenden Welt Gottes. Und deshalb sagt Jesus hier, meine Worte vergehen nicht. Sie sind nicht von dieser Welt. Und darum geben sie Halt und Orientierung. Darum können sie Halt und Orientierung geben, weil sie nicht aus der Weisheit dieser Welt schöpfen. Manche Leute sagen ja im Blick auf die Bibel heute, ach, so hat man früher gedacht. Wenn Jesus heute leben würde, dann würde er ganz anders reden. In unserer modernen Welt wissen wir doch viel mehr und manches sehen wir heute ganz anders, als es in der Bibel steht. Das darf man alles nicht mehr so verstehen. Im buchstäblichen Sinn stimmt das natürlich, klar. Jesus hat vor 2000 Jahren Aramäisch gesprochen und nicht eine moderne Sprache. Jesus fuhr auch kein Auto und er benutzte auch kein Handy. Aber was Jesus den Menschen sagte, das kam nicht aus den Gedanken der damaligen Welt, aus ihrem begrenzten, überschaubaren Wissensstand. Wie oft hat sich unser Weltbild schon geändert durch die Wissenschaft in den letzten 2000 Jahren? Und wer weiß, wie es, wenn wir es erleben, in 100 Jahren aussieht, wie man dann das Universum deutet. Jesus dagegen schöpft seine Gedanken aus der Welt Gottes, inspiriert vom Geist Gottes. Und darum vergehen seine Worte nicht, denn Gott und seine Welt sind ewig. Und deshalb hatte Jesus auch damals schon einen ganz anderen Durchblick als die Menschen damals oder wir heute. Und heute, 2000 Jahre später, leben wir in einer Zeit, wo wir spüren, vieles, was Jesus über die Vorzeichen des Weltendes gesagt hat, fängt an einzutreffen. Und zwar nicht nur in einem kleinen Teil der Welt, sondern global. Jesus hatte damals schon einen Überblick, der uns heute staunen lässt, wenn wir sehen, was sich von dem erfüllt, was er sagt. Und manches von dem, was er damals sagte, konnten seine Zeitgenossen überhaupt noch gar nicht richtig einordnen. Als er ihnen beispielsweise voraussagte, dass der Tempel ein gigantisches, beeindruckendes Bauwerk damals in Schutt und Asche gelegt wird. Sie haben gedacht, sie hören nicht richtig. 4 Jahrzehnte später war es soweit, was für sie völlig unvorstellbar war. Jesus schöpft seine Worte aus der Welt Gottes, geleitet vom Geist Gottes, und darum geben sie Orientierung in einer vergehenden Welt. Das Besondere an seinen Worten liegt aber nicht nur in der Tatsache, dass sie aus der Welt Gottes kommen, sondern auch darin, dass sie uns zu Gott hinführen. Jesu Worte laden immer wieder ein in eine geheilte Verbindung mit Gott. Das Vaterunser macht das gut deutlich. Mit diesem Gebet, das Jesus uns lehrt, bietet er uns an, vertrauensvoll zu seinem Vater im Himmel zu sprechen, als zu unserem Vater. Zu seinem Vater im Himmel zu kommen mit unserem Hunger, mit unserer Schuld, mit unserer Anfälligkeit für das Böse. Und Jesus sagt mit diesem Gebet, Gott interessiert sich für euch. Er interessiert sich für das, was euer Leben ausmacht. Ihr dürft es ihm bringen. Und wie gut ist es, jemanden an unserer Seite wissen zu dürfen, der bleibt und trägt, wenn das, was uns sicher schien, ins Wanken kommt. Das ist eine Erfahrung, die wir im Übrigen nicht erst am letzten Tag dieser Weltzeit machen, sondern die uns heute schon berührt. Wie schnell kann unsere persönliche Welt durcheinander geraten? Durch Krankheit, durch Streit, durch Süchte, durch Einsamkeit. Und wie schnell die Welt als Ganze ins Trudeln kommt und Rat und Hilflosigkeit sich breit machen, das demonstriert uns gerade sehr nachhaltig die hartnäckige Corona-Pandemie. Nichts mit, das ist in ein paar Wochen wieder vorbei. Dann haben uns Wissenschaftler alles im Griff und wir kriegen das Problem super gelöst. Haben wir ja immer gelöst gekriegt. Nein, wir lernen global im Augenblick auf die ganz bittere Tour. Wir kriegen es nicht so in den Griff, wie wir immer gedacht hatten, dass wir die Welt in den Griff kriegen. Was bleibt in all dem, was auf einmal vergehen kann und wo noch keiner wagt, vorauszusagen, wie es weitergehen wird? Die Antwort Jesu ist das, was bleibt. Meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist es klug, einfach menschlich klug und wichtig, auf Gottes Worte zu hören. Wir sollten Bibelverse, die uns im Laufe unseres Lebens zugesprochen wurden, wertachten. Zum Beispiel, unseren Taufspruch oder einen Segen, eine Ermutigung, die uns mit einem Bibelwort zugesagt wurden. Manche haben das schon erlebt, wie hilfreich und stärkend solche Worte aus Gottes Wort sein können in bestimmten Lebenssituationen. Und spätestens dann, wenn jemand im Sterben liegt, dann werden wir ihm ganz bestimmt nicht noch einmal seine guten Schulnoten aus seinen Zeugnissen vorlesen oder die Summe seiner Spareinlagen bei seiner Bank aus seinem Sparbuch oder die politischen Tagesschlagzeilen. In so einer Situation sprechen wir Menschen Worte aus der Bibel zu, Worte Gottes, weil diese Worte allein tragen und trösten und Kraft geben, wenn alles andere vergeht. Ich habe das vor vielen Jahren an einem Sterbebett erlebt, wo ich jemandem einen Psalm vorgelesen habe, der vor Schmerzen nicht wusste, wie er sich drehen und wenden sollte. Und der durch diesen Psalm plötzlich verstanden hat, dass Gott zu ihm spricht, dass er ihn nicht vergessen hat und nicht übersieht und nicht im Stich lassen wird, auch in dieser Situation. Und er mir sagt, ich bin auf einmal innerlich so ruhig, in so einen Frieden hineingekommen. Das hätte er nie erlebt, wenn ich ihm seinen letzten Kontostand vorgelesen hätte. Jesu Worte aufmerksam hören, das ist klug und wichtig. Und damit sind wir beim dritten Punkt, den Erlöser erwarten. Jesus zählt ja hier zunächst einiges auf, was uns in der vergehenden Welt Angst und Schrecken einjagen kann. Und vielen geht es in unseren Tagen so, die sich fragen, wie soll das nur alles weitergehen, wie wird das nur alles werden? Jesus selbst sagt es so hier vor 2000 Jahren, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, bevor er wiederkommt. Und dann legt Jesus seinen Nachfolgern, also Menschen, die mit ihm verbunden sind, die sein Wort kennen, auf sein Wort hören, eine andere Haltung nahe. Er sagt, dann erhebt eure Häupter. Er rät uns nicht, einfach die Augen zuzumachen vor dieser Welt oder unsere Sinne zu betäuben, uns von dieser vergehenden Welt hypnotisieren zu lassen. Sein Ruf lautet, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kopf hoch. Aber nicht, weil die Menschen werden es irgendwie wieder schon richten, sondern Kopf hoch, weil eure Erlösung kommt. Als Glaubende bekennen wir, dass wir einen Erlöser brauchen. Jeder, der hier vorne einmal im Taufbecken gestanden hat, hat damit öffentlich bekannt, ich brauche einen Erlöser. Ohne geht es nicht in meinem Leben. Wir brauchen einen Erlöser. Natürlich sollen wir Menschen uns in unserem ganz persönlichen kleinen Umfeld um kleine Verbesserungen dieser Welt bemühen. Gar keine Frage, das ist auch unsere Aufgabe. Aber die wirklich blutenden Wunden der Menschheit vermögen wir gar nicht zu heilen. Und die Macht des Bösen brechen wir nicht. Darum brauchen wir den Erlöser. Durch seinen Weg von der Krippe bis zum Kreuz ist Jesus das für uns geworden. Wir sind erlöst durch ihn. Aber, Erinnerung an letzten Sonntag, noch warten wir auf unsere endgültige Erlösung. Wir warten noch auf den Erlöser, der in Herrlichkeit für die ganze Welt kommen wird, der für alle sichtbar erscheint und dann vollendet, was jetzt noch unerfüllt ist. Das Haupt erheben, dem Erlöser entgegensehen. Das ist die Haltung für Jesu Jünger im Advent, in der Erwartung seiner Ankunft. Dass wir ihn erwarten, das kann zum Beispiel so aussehen, wie es ein indischer Christ einmal beschrieb. Er sagte, jeden Tag, wenn ich morgens auf dem Dach meines Hauses, die haben da eine andere Architektur, jeden Tag, wenn ich morgens auf dem Dach meines Hauses meine Morgenandacht halte, schließe ich mit der Bitte, Herr, ich bitte dich, dass du mich bereit sein lässt und bereit findest, wenn du wiederkommst. Dass wir den Erlöser erwarten, können wir als Gemeinde zum Ausdruck bringen, indem wir nicht nur um uns selbst und um unsere Befindlichkeiten kreisen, sondern seinen Auftrag erfüllen, die Botschaft von Jesus mit Menschen in unserer Umgebung teilen, sie einladen zu diesem Herrn, dessen Worte Halt geben, trösten und stärken in einer vergehenden Welt. Seht auf und erhebt eure Häupter, denn euer Erlöser naht. Ein früherer Bundespräsident, Gustav Heinemann, hat einmal gesagt auf einem Kirchentag, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will, eure Herren gehen. Unser Herr kommt. Amen.